Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der DEUTZ AG. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Frau Iltgen.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung unserer Ergebnisse für das dritte Quartal 2019. Mit mir im Raum ist unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Frank Hiller, und unser Finanzvorstand, Herr Dr. Andreas Strecker. Herr Dr. Hiller wird Ihnen zu Beginn einen Überblick der wichtigsten Highlights im Berichtszeitraum geben. Herr Dr. Strecker wird Sie dann im Anschluss daran im Detail durch die wichtigsten Finanzkennzahlen führen. Am Ende der Telefonkonferenz stehen wir Ihnen im Rahmen unserer üblichen Q&A-Session für Ihre eventuellen Fragen gerne zur Verfügung. Lassen Sie mich noch kurz hinzufügen, dass diese Telefonkonferenz aufgezeichnet wird und das Replay sowie ein Transcript anschließend auch auf unserer Website verfügbar sein werden. Bevor ich nun das Wort übergebe, möchte ich Sie noch auf unseren Haftungsausschluss hinweisen, den Sie ebenfalls in dieser Präsentation finden. Hiermit übergebe ich nun gern das Wort an unseren CEO, Herrn Dr. Hiller.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unseren Ergebnissen Q1 bis Q3 2019. Ich will direkt auf die Seite 4 springen und auf die wesentlichen Kennzahlen eingehen. Wir hatten zunächst mal eine positive Umsatz- und Ertragsentwicklung. Das hat in allen Regionen stattgefunden und auch in allen wesentlichen Anwendungsgebieten. Der Konzernumsatz steigt um 6,4% und das margenstarke Servicegeschäft haben wir sogar um 7,3% erhöht. Das ist für uns wichtig, weil das natürlich auch der Treiber, ein großer Treiber für Profitabilität ist und das ist eine erklärte Strategie von uns, das Servicegeschäft auszubauen. Wir haben eine hohe Wachstumsdynamik international, insbesondere in den Regionen Amerikas mit über 14 oder fast 15%, 14,8% und Asien-Pazifik mit 16,3%. Auch das ist unsere Strategie, die wir seit mehreren Jahren eingeschlagen, international noch stärker zu wachsen. Der Auftragseingang ist bedingt durch den Nachfragerückgang konjunkturell gesunken um 15,1% gegenüber der Vorjahresbasis. Hier muss man wissen, dass die Vorjahresbasis auch außerordentlich stark war. Wir haben einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses vor Sondereffekten. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten ist um 50,8% auf jetzt fast 70 Millionen Euro, genau 69,2 Millionen Euro signifikant angestiegen. Die EBIT-Rendite hat sich von 3,5% auf 5,0% verbessert. Die aktuellen Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2019 bestätigen wir hiermit. Und wir haben natürlich weitere Meilensteine erzielt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Das ist einmal mit unserer neuen China-Strategie, wo ich gleich darauf eingehen werde. Und wir haben unsere Aktivitäten im Bereich Elektrifizierung, unsere E-Deutz-Strategie nochmal verstärkt durch einen weiteren Zukauf durch den Batteriespezialisten Futavis. Auch dort werde ich im Folgenden darauf eingehen. Zunächst aber auf Seite 5 zu der Wachstumsstrategie in China. Einmal zu dem Joint Venture, das wir mit Sany machen, dem größten Baumaschinenkonzern in China. Wir hatten im September die Grundsteinlegung für die Errichtung des Hochleistungsmotorenmontagewerks am chinesischen Standort in Changsha. Das liegt in der Provinz Hunan und die Provinz Hunan beteiligt sich hier mit einem mittleren zweistelligen Million US-Dollar Betrag an diesem Joint Venture. Wir haben hier also insbesondere auch durch unseren Partner Sany hier eine sehr gute Förderung und Subvention in China erhalten. Es wird das erste Motorenwerk in der Provinz Hunan sein. In der Provinz Hunan sind zahlreiche Baumaschinenhersteller angesiedelt, so dass wir hier auch einen optimalen Standort haben. Nur zur Information, die Provinz Hunan ist ungefähr so groß von der Einwohnerzahl, vergleichbar wie Gesamtdeutschland. Wir werden diese entsprechende Motorenproduktion dann aufbauen, werden bereits ab Q4 2020 anfangen mit Deutz Motorenbelieferung. Wir haben eine Lokalisierung des Einkaufs angestoßen. Es ist natürlich so, dass wir die Komponenten dort lokal in China einkaufen werden, sehen dort auch, dass wir deutlich höheres Potenzial bei der Lokalisierung sehen, Kosten zu reduzieren als ursprünglich angedacht. Es ist auch für die Zukunft dann möglich, diese Komponenten hier in unseren europäischen Werken einzusetzen. Wir planen hier eine Herstellung von 75.000 Motoren im Jahr 2022. Aber so wie sich die Aktivitäten entwickeln, sehen wir hier nochmal ein deutlich höheres Wachstumspotenzial. Darüber hinaus haben wir eine Kooperation mit Benet für die lokale Auftragsfertigung. Das werden hier hauptsächlich Deutz Design-Motoren sein, die wir bei Benet als Auftragsfertiger herstellen. Hier sehen wir rund 20.000 Motoren im Jahr 2022. Und auch hier gibt es nochmal weitere Perspektiven durch zusätzliche asiatischen Länder, die wir jetzt zunächst mal am Projektanfang nicht betrachtet haben, aber das ist ein weiteres Wachstumspotenzial. Und die Fabrik wird in Tianjin im ersten Quartal 2020 fertiggestellt. Im Jahr 2020 planen wir bereits 5.000 Motoren zu produzieren. Die dritte Säule unserer China-Strategie ist die Kooperation mit Far East Horizon. Das ist der größte Anbieter für Baumaschinenvermietung und er generiert natürlich mit dem bestehenden Servicenetz von Deutz eine sehr gute Servicestruktur, ein gutes Netzwerk in China. Hier sind wir dran, das digitale Serviceangebot aufzubauen, auch gemeinsamen Webshop für die Teileversorgung und die ersten Servicestationen sind im Aufbau. Das Umsatzziel, das wir mal definiert haben mit rund 500 Millionen Euro im Jahr 2022, sehen wir aus heutiger Sicht eher konservativ. Auf der rechten Seite sehen Sie nochmal der Grund und auch die Ausgangssituation für uns, das ganze China-Geschäft nochmal neu aufzusetzen, sind letztendlich die hohen Anforderungen hinsichtlich Abgas-Emissionsstufen, die zukünftig gelten werden in China. Da haben Sie einmal die Off-Road-Anforderungen, die werden gelten ab Ende 2020 beziehungsweise Mitte 2021. Hier gibt es immer noch Verschiebungen, weil die lokalen Motorenproduzenten hier große Schwierigkeiten haben und sicherlich der chinesische Staat auch eine gewisse Rücksicht auf die heutigen Motorenlieferanten nehmen muss. In dem Bereich On-Road, also für LKWs, wird das ab Mitte 2020 gelten. Wir werden dann zukünftig auch über diese Kooperation von Sany wieder Motoren in den LKW-Bereich liefern. Das Ganze hat uns, wie man so schön sagt, ein Window of Opportunities gegeben, weil sich die chinesischen Hersteller hier sehr, sehr schwer tun. Und wir haben halt diese Technologie bereits in Europa eingeführt, so dass wir auch aus dieser Sicht ein sehr wertvoller Partner für Sany waren. Soweit vielleicht zu unseren China-Aktivitäten. Ich gehe auf die nächste Seite, Seite 6, die Akquisition der Firma Futavis. Futavis verfügt über umfangreiches technisches Know-how im Bereich Elektronik, Software, Batterietechnologie, Batterietesting und Absicherung der funktionalen Sicherheit. Unsere Intention in den oder elektrifizierte Systeme herzustellen ist nichts Neues. Das haben wir vor rund 2,5 Jahren gestartet. Und wir haben mit der Akquisition von Torqeedo uns zunächst mal viel Systemkompetenz hereingeholt, so dass wir heute in der Lage sind, solche Systeme vollumfänglich zu entwickeln und die entsprechenden Komponenten einzukaufen und dann zu montieren und unserem Kunden ein Komplettsystem anzubieten. Mit der Akquisition von Futavis gehen wir hier nochmal einen Schritt weiter. Damit wird es auch möglich, in-house bei Deutz eigene Komponenten herzustellen. Also wir werden hier unsere Wertschöpfungstiefe vergrößern und insbesondere in dem Batteriebereich, so dass wir zukünftig für unsere Kunden Batteriepacks dann auch hier produzieren können und liefern können. Das ist ein wichtiger Schritt. Vielleicht nochmal kurz zu der Firma Futavis. Futavis ist ein kleines, noch junges Unternehmen, gibt es seit rund 5 Jahren. Wir werden dieses Jahr einen Umsatz von rund 5 Millionen Euro machen, sind 30 Mitarbeiter hochspezialisiert. Das Unternehmen ist sehr profitabel und der heutige Eigentümer war auch an der Akquisition von Deutz sehr interessiert, weil er dadurch das Potenzial sieht, das Geschäft nochmal dramatisch auszubauen. Das Unternehmen hat sich allein in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und da ist eine hohe Wachstumsdynamik drin. Wir haben den bisherigen Eigentümer, Herr Bockstedte, genauso wie die Schlüsselmitarbeiter auch langfristig hier ans Unternehmen gebunden. Dann würde ich noch mal kurz auf die Vertriebszahlen im Überblick eingehen auf Seite 7. Wir sehen hier Auftragseingang, wie bereits gesagt, ausgehend von der hohen Basis 2018 minus 15%. Beim Absatz haben wir aufgeholt im Vergleich zu zum Halbjahresergebnis. Hier nur noch eine Abweichung von minus 0,5% zum Vorjahr, also auf gleichem Niveau durch einen besseren Produktmix, aber auch durch entsprechende bessere Bepreisung ist der Umsatz deutlich höher als der Absatz um plus 6,4%. Und wir haben jetzt hier einen Umsatz erreicht von 1,379 Milliarden Euro. Auch erfreulich ist die Geschäftsentwicklung marktseitig bei Torqeedo. Hier ergibt sich durch die ganze CO2-Diskussion nochmal erhöhter Druck in elektrifizierte Lösungen im Marinebereich, insbesondere auch bei Kreuzfahrtschiffen, die in großer Diskussion sind. Die fangen jetzt an, ihre Beiboote entsprechend zu elektrifizieren. Es gibt zahlreiche Projektüberlegungen im kommunalen Bereich, sodass hier auch jetzt nochmal ein stärkeres Wachstum einsetzt. Schaut man sich den Umsatz nach Regionen an, auf der Seite 8 sieht man hier nochmal deutlich das Wachstum, das wir erzielen in Asien und Amerika. Asien 16% Wachstum und hier greift natürlich absatzseitig noch unsere China-Strategie noch überhaupt nicht. Das ist reiner Export im Wesentlichen. Das erklärt das Ziel hier, durch Internationalisierung nochmal deutlich zu wachsen. Umsatz nach Anwendungsgebieten auf Seite 9. Unser größtes Anwendungsgebiet produktseitig sind die Baumaschinen. Hier sehen Sie zunächst mal ein kleineres Wachstum, nur 3%. Sicherlich ist auch die konjunkturelle Entwicklung verantwortlich im Baumaschinenbereich. Hier gibt es schon eine gewisse Verzögerung von Neuinvestitionen im Vergleich zu Landmaschinen und Material Handling. Material Handling, zweitgrößter Bereich, sehr stark wachsen seit mehreren Jahren, plus 11% und die Landtechnik hat sich auch entsprechend erholt. Da war die Marktsituation im letzten Jahr nicht wirklich so gut, so dass wir hier auch ein Plus erzielen von 9,5%. Wichtig ist das Servicegeschäft, das eigentlich von konjunkturellen Einflüssen recht unabhängig ist. Hier haben wir die Erhöhung von 7,3% im Wesentlichen durch eigene Maßnahmen erzielt. Das ist auch deswegen wichtig, weil das sehr profitabel ist. Vielleicht soweit von meiner Seite zunächst und ich würde dann erstmal übergeben an meinen Kollegen Andreas Stricker für die Finanzkennzahlen im Detail.
Ja, guten Morgen zusammen. Ich führe Sie jetzt durch die Ergebniszahlen. Wir haben einen erfreulichen Anstieg der EBIT-Werte absolut und auch der EBIT-Marge erreicht. Nach Herausrechnung der wiederkehrenden Effekte, wir hatten eine Endkonsolidierung in Argentinien, sowie eine Rückschulung in Walter Kedo, würde die EBIT-Rendite bei 5,3% liegen. Die EBIT-Steigerung wird von beiden Segmenten, Compact Engines und Deutz Customized Solutions, getragen. Wir liegen hier bei 69,2 Millionen Ergebnis vor Sondereffekten und einer EBIT-Rendite von 5%. Auf Seite 12 können wir die Brücke sehen zwischen EBITDA und Konzernergebnis. Die Verbesserung des EBITs hat sich natürlich auch dann im EBITDA wiedergespiegelt. Wir haben hier ein Augenmerk auf das Finanzergebnis noch zu legen, hier mit minus 11,1 Millionen Euro. Hier haben wir einen Kredit, den wir den Eigentümern der Gusswerke Saarbrücken und Gusswerke Leipzig gegeben haben, entsprechend abgewertet, nachdem beide Firmen in die Insolvenz gegangen sind. Nichtsdestotrotz konnten wir dann das Konzernergebnis von 54,7 Millionen Euro steigern. Auf der Seite 13, nach den Segmenten Deutz Compact Engines, ist zu berücksichtigen, dass wir die Baureihe 2011 Anfang des Jahres nach Ulm verlagert haben und sagen wir mal, entsprechend auch diese Baureihe in das andere Segment gewandert ist. Nichtsdestotrotz können wir sehen, dass der Umsatz nahezu gleich geblieben ist. Der EBIT hat sich deutlich verbessert. Im Vorjahr hatten wir allerdings zu diesem Zeitraum eine Ergebnisbelastung aus der Schließung des Joint Ventures in China. Auf der Seite 14 können wir bei den Customized Solutions sehen, dass sich da die Baureihe 2011 wiederfindet, in Größenordnung von 15.000 Motoren. Entsprechend hat sich natürlich der Absatz entsprechend verbessert. EBIT hat sich ebenfalls deutlich verbessert, weil das Servicegeschäft, das in diesem Segment historisch immer sehr, sehr gut ist, weiter verbessert hat. Auf der Seite 15, die F&E-Ausgaben und Investitionen sind planmäßig gestiegen. In der Entwicklung haben wir Themen wie Stufe 5, wie China 4 Abgasemissionen, aber auch E-Deutz zu sehen, entsprechend auch die Steigerung der F&E-Ausgaben. Bei den Investitionen auch ein planmäßiger Anstieg. Hier gibt es auch noch einen Methodeneffekt, dass nach der neuen Bilanzierungslinie IFRS 16 Leasing-Themen jetzt als Investitionen gezeigt werden und sag mal, dies auch ein Teil des Anstiegs der Investitionen erklärt. Beim Working Capital können wir sehen auf Seite 16 einen Anstieg im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das liegt maßgeblich an höheren Vorratsbeständen. Wir haben im Zuge verschiedener Insolvenzen auf der Lieferantenseite die Bestände hochgefahren. Entsprechend sind hier auch entsprechend langfristig abgesichert. Und wir haben auch für den Brexit, der sich ja nun mehrfach schon verschoben hat, höhere Bestände aufgebaut. Und dies erklärt dann auch den Anstieg der Working Capital Quote auf jetzt 16,9%. Damit verbunden natürlich auch ein einen Rückgang des Operating Cashflows. Auf Seite 17 können wir sehen, dass der Free Cashflow negativ ist. Wir haben den ersten Teil der Kapitalerhöhung für das Joint Venture in einen Escrow-Account bezahlt und haben hier auch das Thema Leasing-Verhältnisse entsprechend durch den Methodenwechsel entsprechend abgebildet. Auf der Seite 18 kann man sehen, dass die Eigenkapitalquote durch das positive Konzernergebnis weiterhin angestiegen ist. Wir liegen jetzt über 50%. Von der Finanzierungslage können wir sehen, dass wir die Kreditlinien nicht groß ausgenutzt haben. Wir werden in einem Jahr einen Kredit planmäßig zurückführen und haben ansonsten die Kreditlinie von 160 Millionen Euro nicht gezogen. Die läuft noch bis ins Jahr 2024. Insofern haben wir hier auf der Finanzierungsseite ein sehr positives Bild. Für den Ausblick würde ich jetzt wieder an Frank Hiller zurückgeben.
Ja, zur Konzernprognose 2019, die bestätigen wir hiermit mit einem Umsatz von größer 1,8 Milliarden Euro, einer Umsatzrendite von 4 bis 5%. F&E-Ausgaben werden sich in der Größenordnung 85 bis 90 Millionen Euro bewegen und Investitionen 85 bis 95 Millionen Euro. Vielleicht zwei wichtige Anmerkungen noch. Wir erwarten noch eine finale Kaufpreisrate für das Grundstück in Köln-Deutz, was wir verkauft haben, aufgrund Verzögerung bei der Beschlussfassung für das Inkrafttreten des Bauungsplans wird diese Zahlung aller Voraussicht nach nicht mehr in 2019 kommen, sondern es wird sich verzögern, wird dann im Jahr 2020 kommen. Die positive Nachricht ist, dass wir bisher eigentlich mit einer Größenordnung von 50 Millionen Euro gerechnet haben. Das wird jetzt doch nochmal signifikant höher liegen bei rund 60 Millionen Euro. Ein anderes Thema, was man ansprechen muss, ist natürlich das Joint Venture mit Sany. Wir erwerben hier 51% der heute bestehenden Motorenfertigung und wir haben eine erste Anzahlung bereits getätigt von rund 15 Millionen Euro und die zweite Rate ist abhängig vom Zeitpunkt des Closings und das ist geplant für Ende des Jahres. Wenn das zum Tragen kommt, Ende des Jahres und nicht ins nächste Jahr reingeht, dann werden wir hier nochmal einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag haben, rund 35 Millionen Euro, die dann in 2019 anfallen und sich dann natürlich entsprechend auf den Free Cashflow auswirken. Dann abschließend vielleicht auf der Seite 21 Ausblick auf die wichtigsten Endkundenmärkte in 2019. Also das ist der Absatz, den wir in 2019 machen werden. Der ist ziemlich auf dem gleichen Niveau wie 2018. Sie sehen, dass der Bereich Material Handling durchweg positiv ist in allen Regionen. Bei Baumaschinen und Landtechnik gibt es hier entsprechende Abweichungen. Einmal, dass es ein bisschen schlechter läuft in Europa bei den Baumaschinen. Deswegen haben wir es auch hier nochmal angepasst. Die Anpassung im Gegensatz zum Halbjahresergebnis ist, dass wir in Europa den Ausblick der Baumaschinen auf minus 5 bis 0% abgesenkt haben von dem vorherigen Niveau 0 bis plus 5%. Sonst bleibt alles soweit gleich. Und ja, damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen jetzt für Fragen gerne zur Verfügung.
Sehr geehrte Damen und Herren, durch das einmalige Drücken der Tastenkombination 9 und Stern auf Ihrem Telefon signalisieren Sie, dass Sie eine Frage stellen möchten. Um Ihre Frage gegebenenfalls zurückzuziehen, drücken Sie 9 und Stern ein zweites Mal. Drücken Sie bitte jetzt 9 und Stern, um Ihre Frage zu stellen. Die erste Frage kommt von Annette Becker von der Börsenzeitung. Bitte, Ihre Leitung ist jetzt offen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage zum Thema Free Cash Flow und möchte gerne wissen, wenn Sie dieses Jahr wie erwartet einen deutlich negativen Free Cash Flow haben, wird sich das auf die Dividendenpolitik im kommenden Jahr auswirken?
Gut, bezüglich der Dividendenpolitik, die legen wir immer erst fest bei unserer jährlichen Bilanzpressekonferenz. Da müssten Sie nochmal warten bis in den März hinein. Und da werden wir natürlich viele Sachen, sage ich mal, mit bewerten, zukünftige Aussichten und Abschluss des Jahres 2019. Also das werden wir dann entsprechend, sage ich mal, hier einen Vorschlag für die HV dann vorstellen, dann im März.
Dann liegen aktuell keine weiteren Fragen vor. Ich würde noch einmal wiederholen, 9 und Stern, wenn Sie weitere Fragen stellen möchten. Ja, Frau Itkin, dann liegen keine weiteren Fragen vor.
Ja, dann vielen Dank für die Teilnahme heute. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir stehen Ihnen hier jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank und Ihnen auf alle Fälle nochmal einen erfolgreichen Tag. Bis dann.